11.10 Uhr in Brandenburg. Herr Werner, wo ist denn dein Roommate?
Erstmal muss ich sagen, ein dickes Lob. Das war ein guter Stöhner. Der war Danke. Sehr intensiv. Der war
gut. Aber warte, bevor du die Frage beantwortest, müssen wir diesen Podcast mit der wichtigsten Information starten. Denn dieser Podcast wird euch präsentiert von Gio. So, Herr Werner.
Ja.
Der Stöhner war heute gut, ne?
Naja, der war nicht schlecht. Einer deiner besten. Das war Top 3 gerade. Das war gerade Top 3. Sehr lange. Das war gut. Luft war
ja, ich hab auch diesmal den Einatmer mitgenommen und einfach gehen lassen. Apropos gehen lassen. Du hast als Kasim Edebali gehen lassen. Gerade eben hast du ihn rausgeschmissen aus dem Chalet.
Ich musste ihm kurz, also er ist, okay, warte mal, wie erklärst du das jetzt gerade? Er ist noch auf dem Grundstück.
Hä?
Warte, ich musste ihn aus dem Raum hier rauskicken, dass er nicht so laut ist im Hintergrund. Aber er ist noch auf dem Grundstück. Also ich habe ihn nicht rausgeschmissen. Nicht, dass die Leute denken, ich habe ihn jetzt, geh mal
hast irgendwo, keine Ahnung, anderen, einkaufen. Hast ihn in den anderen so. Truck gepackt.
So, weißt du, ich weiß. Also er ist noch hier, aber er ist nicht jetzt hier
im
Hintergrund. Im Hintergrund. Das, okay. Weil ihr kennt Kasim. Kasim ist ein bisschen laut. So. Okay. Und wir müssen, weil heute ist eine sehr, sehr wichtige Folge.
Wir dürfen keine Tongewurste haben.
Ich bin so angespannt, wirklich. Ich habe, glaube ich, so schlecht geträumt, also geschlafen, weil ich geträumt habe.
Was ist denn mit dir?
Wir haben zwei schlechte Folgen gehabt mit Tonproblemen. Weil
zwei Bombenfolgen.
Nee, es waren Bombenfolgen. Das waren
mit
Bombenfolgen.
Tonproblem.
Mit Tonproblem. Aber wir müssen jetzt abliefern.
Ja.
Wir glauben jetzt, pass auf, Patrick hat ein neues Kabel. Wir dachten erst, das wäre das Kabel. Und jetzt gerade bei der Probe fing es dann schon wieder an. Also wir denken, dass das Aufnahmegerät von Patrick bestimmt einen Wackelkontakt hat. Also, er berührt es jetzt
ich hätte,
nicht.
Ich hätte es nicht ins Klo schmeißen sollen.
Ja, aber du gehst mit den Sachen um, Mann. Aber du musst ein neues bestellen, ist so.
Nein, das funktioniert heute ganz suavemente, alles ist gut. Lass uns doch mal.
Geist doch nicht so, hol doch einfach, das Ding hat einfach Geist.
Hallo, sagt der mit seinem Kumpel, seinen 17 besten Freund. Ach nee, du bist ja der 17 beste Freund.
Ich bin der 17 beste Freund auf Kasims Freundschaftsliste.
Ah, okay. Bist du nicht gestiegen? Ich bin ja gestern in die Top 100 eingestiegen. Aber lass uns doch mal kurz das Wochenende rekapitulieren. Wir haben euch gesehen, einige von euch, bei der Power Party von Berlin Thunder am Samstag. Das war die Football Bromance Wurst Party. Da gab es Wurst auf unseren Nacken. Und was soll ich sagen, die Wurst war gut.
Ja, die war gut.
Die Wurst und war wir, gut. Ihr wart ich, gut.
Ihr wart gut. Und ihr habt auch gut gefuttert. Und ich war sehr überrascht. Das war wirklich eine positive, keine Ahnung, wie soll ich sagen. Ich hätte nicht erwartet, dass dann doch so spontan, weil es war ja echt ein spontanes Event, so viele Bromantiker da waren. Und da waren Leute, die kamen aus Stuttgart, Frankfurt,
Wiesbaden,
also wirklich überall.
Nürnberg. Gute Vibes. Also, gute Vibes.
War cool, war wirklich, es war mega warm. Aber wir standen dann da, eineinhalb Stunden haben wir durch ein bisschen Party gemacht und dann hast du gleich gesehen, dass dir auch diese Atmosphäre rüber ins Stadion ging ein bisschen. Weil hinter der Berlin Thunder Bench so waren so sitzen die Fans und es war laut in der zweiten Halbzeit, wo dann die Thunder das kleine Comeback gestartet hatten, aber die Sea Devils haben dann nochmal gewonnen.
Da war richtig was los und wir haben auch geile Bromantiker. Ich bin ja immer wieder überrascht, also nicht überrascht, aber ich finde es immer wieder geil, wenn du hinter die Zahlen, die wir sehen, so viele Leute hören uns, wenn du Gesichter dazu packen kannst. Wenn du dann einen Heini siehst, der ich weiß jetzt gar nicht seinen Namen, der an seiner Innenseite vom Oberschenkel Bromantiker, Fragezeichen und ein Black Hammer und dann hat er angeblich noch eine Dizzy Bee unterm Hodensack.
Ich sag so, wie hoch kannst du die Hose ziehen? Er sagt so, ja, zum Dizzy Bee Emoji wäre schlecht, weil das berührt schon den Schlepphoden.
Oh, aber guckt das euch das mal in Social Media an. Björn hat den gepostet, auch echt.
Oh Mann. Ich war sprachlos. Krass. Ich war wirklich sprachlos. Wo er seine Hose da hochgezogen hat, war ich so, ey, wow, okay.
Aber krass. Es waren manche ältere Menschen, Frauen, Kinder, Familien. Das war richtig. Das hat, ja, cool. hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, alle, die da waren, hatten eine gute Zeit. Ich hoffe, die Wurst hat euch geschmeckt. Ich habe mir auch 2, 3 reingesknetzt, weil die waren echt gut, schön mit Senf. So, und dann, ja, dann haben wir das Spiel zusammen geguckt. Berlin, Stimmung war geil, hätten fast das Comeback noch geschafft. Ja, und am Sonntag gab es wieder die Watch, gab's Watch Party, ne, mit Marc, Kasim, dir und mir. Und Sami war wieder vor Ort in Wroclaw und hat richtig abgeliefert, auch in der Halbzeit. Ey, der ist Carla Kolumna. Sami geht so ab. Was war denn mit seinem Halbzeit-Rant? Was machen die? Die Breslauer, die müssen jetzt mal hier. Weck doch mal das Backfield auf.
Wir haben was in Sami geweckt. Den erkennt man gar nicht mehr wieder. Weißt du noch, bei Late Night Football, so weißt du, hinter den Kulissen, jetzt auf einmal zack, zack, zack.
Ja, da hat er uns noch lustig. Getäuscht mit seiner Brille und diesem Hallo, ich bin der Sami. Ich bin
ganz ruhig.
Mädchen von Elite-Partner.
Ich bin ganz ruhig.
So, und jetzt dreht er völlig durch. Na gut, guckt der Edebali an, was sie aus denen gemacht haben. Ne? Der war ja auch am Anfang, hatte er einen Stock im Popo. Und jetzt rennt er mit Vakupet und Captain Germany Outfit, halbnackt Doppelbizep auf dem Platz und macht Social Media mit den Schiedsrichtern, die gucken ihn an und denken, was stimmt mit dem Typ nicht?
Ich sag noch so, was haben denn die Schiedsrichter gesagt? Weil, Leute, er ist ja verletzt und dann ist er da raus mit seinem Jersey-Uniform und Helm und Pads und alles und hat seinen Boot noch an, ne? Diese, wie nennt man denn die Teile hier in Deutschland?
Vakupet.
Ach so, das nennt man so, okay. Und er humpelt aufs Feld und ich denke mir gerade so, was haben denn die Schiedsrichter gesagt? Also, was hast du mit denen das abgesprochen? Er sagt so,
ja, die haben mich ja angeguckt und so wie.
Er sagt,
Augenbrauenhose, wirklich?
Ja, vorhin, er sagt, die Schiedsrichter, er muss so noch, das war nicht ein One-Take, er muss das nochmal machen und dann waren die Schiedsrichter richtig abgenervt.
Oh. Ja, aber das passiert. Was
so, egal. Aber es ist ja noch mehr passiert am Wochenende. Für alle Hardcore-NFL-Fans, die sich auch die Preseason reinziehen. Die erste Woche Preseason, die erste von 3 Wochen, nochmal, es gibt keine 4 Wochen mehr, es sind jetzt nur noch 3 Wochen, weil ja ein Regular-Season-Spiel dazukommt, haben sie ein Preseason-Spiel weggenommen. Und ganz Social Media, was die NFL am besten macht, sie vermarktet die NFL und die Teams und die Spieler. Und es ist halt, wie soll ich das sagen, ohne wieder... Die NFL Preseason darf man nicht zu ernst nehmen.
Ja, überbewerten.
Genau, also man muss so, das ist sehr overrated, wie man das sagt. Es ist schön, du merkst, weil bei uns ist es immer so, oder bei den Leuten, die lange in der Footballwelt unterwegs waren, ob das Coaching, Spieler, du weißt, okay, die Regular Season ist bald am Start. Es ist Trainingscamp und ein Trainingscamp ist fast vorbei. So sehen wir das immer mit den ganzen Preseason-Spielen. Und dann geht der richtige Spaß los. Also als Fan, wir wissen, es geht bald richtig los. Aber natürlich ist es schön zu sehen, die ersten Snaps zu sehen von den ganzen Superstar-First-Round-Picks. Wir haben viele, viele Star-Quarterbacks in der ersten Runde gesehen. Die hatten alle sehr viel Spielzeit dieses Wochenende oder letztes Wochenende. Wir hatten viele deutschsprachige Jungs, die ein paar geile Aktionen hatten. Und darüber werden wir trotzdem ein bisschen sprechen, auch wenn wir sagen, es ist ein bisschen überbewertet. Trotzdem muss man halt darüber ein bisschen ja, reden.
Gerade aber, wenn man sieht, zum Beispiel Ergebnisse in der Preseason. Houston hat Green Bay 26-7 geschlagen. Das ist kein Indikator.
Also Leute, wirklich, bitte, bitte, bitte. Seid nicht die Person da draußen, die jetzt sagen, ja, okay, aber mein Team hat gerade dein Team geschlagen in der Preseason. Weil jedes Team hat eine andere Einstellung. Die meisten Stars spielen gar nicht. Die meisten Starters spielen vielleicht da nur ein paar Snaps. Denn da vielleicht nur ein Quarter. Das ist wirklich, wie Patrick es gerade gesagt hat, freut euch nicht zu früh, wenn ihr jetzt 3-0 geht. Freut euch nicht zu früh.
Die super, super Stars haben nicht gespielt. Du hast keinen... Du hast keinen Aaron Rodgers gesehen.
Nee.
Big Ben hast du nicht gesehen?
Nee.
Doch Brady hat gespielt ein bisschen, oder?
Vielleicht auch ein paar Snaps nur. Ich habe jetzt gar nichts von Brady gesehen. Aber was ich sagen kann, die Spieler und die Coaches ist es so scheißegal. Wirklich. Ich schwör's auf alles. Ob die Preseason-Spiele gewonnen werden oder verloren werden. Denen ist es so egal. Die wollen einfach nur sozusagen die untere Hälfte vom Roster.
Brady hat gar nicht gespielt.
Das Preseason. Doch, die Preseason kurz. Ist dafür da, die untere Hälfte vom Roster sozusagen zu bewerten und einfach nur in die Saison zu gehen, um zu wissen, wen haben wir denn, falls unser Star Quarterback, Star Offensive Lineman, Star Receiver sich verletzt. Dafür ist es da.
Ja, aber dann lass uns doch mal, du hast es ja schon angesprochen, lass uns doch erstmal gucken, was war bei unseren deutschsprachigen Jungs dann los, bevor wir dann auch mal auf die
Liebe zeigen. Wir müssen da trotzdem ein bisschen Liebe zeigen.
Wir müssen Liebe zeigen. Und danach kommen wir auf jeden Fall zu den jungen Quarterbacks, die First-Round-Picks. Weil das ist natürlich, da gucken alle drauf, wie hat sich der gemacht und so weiter und so fort. Und auch das, obwohl, da sprechen wir gleich drüber. Lass uns erstmal darüber sprechen, Jakob Johnson.
Ja.
Geilen Pass gefangen von Mac Jones, der viel zu tief geworfen war.
Viel zu tief. In die Flat. Ich wusste gar nicht, dass Jakob so eine Hände hat. Nicht schlecht. Das ist gar nicht so einfach.
Der war schwer.
Und er hatte ein paar geile Blocks. Er hatte irgendwie nur 18 Snaps. Ich meine, Jakob hat jetzt von allen, die jetzt gerade aktiv sind, noch in der NFL am meisten Erfahrung. Und ich glaube, er ist auch eigentlich gesetzt, wenn du mich fragst. Da hat sich auch irgendein Tylinson verletzt. Ein Fullback hat sich dann auch verletzt, wurde irgendwie gecuttet. Also ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus, solange Jakob gesund bleibt, dass wir ihn wieder als Starting Fullback sehen werden bei den Patriots. Aber für die ganzen anderen Jungs aus dem Pathway-Programm, Darby Bader, Aaron Donker, Dominic, ist die Preseason, für die ist die sehr, sehr wichtig. Ne, wenn man jetzt reingeht in die individuellen Spieler, das ist die Gruppe, die sich jetzt beweisen muss, ob sie dahin gehören, weil die sind generell alle Europäer. Ne? Sandro Platzkuma, lass mal kurz damit anfangen. Sandro Platzkuma von den Swaco Raiders, der ja bei den New York Giants ist, er geht jetzt in sein zweites Jahr, hat aber sein erstes Preseason-Spiel gespielt, weil letztes Jahr hatten sie ja keine Preseason. Heißt, er hat noch keine Game-Action gesehen in dem ganzen Jahr. Kam, glaube ich, im vierten Quarter rein. Die waren an der einen Yard-Linie und irgendwie 48 Yard. Und das Highlight war überall auf NFL.com. Der hat richtig Liebe bekommen. Yep. Und du hast die Giants Sideline einfach auch gesehen, wie sie sich für ihn gefreut haben. Und das war schon geil, ne? Weil da ist man so als Österreicher, natürlich die Österreicher sind sehr stolz, aber auch einfach nur Europäer, internationaler Football. Da sollte man echt stolz sein. Auch so eine kleine Szene, ne? Macht das erstmal. Ne? Das ist immer so eine Sache, komm erstmal dahin und mach das erstmal.
Ja, vor allem, er war der Leading Rusher in diesem Spiel. Ja. 4 für 51, ja. Der lange Lauf. Und das ist eine Sache, ob du das in der Mitte des Feldes machst oder ob du an der 1-Yard-Line stehst. Und dann sind sie, glaube ich, so wie ein Lead oder ISO-Zone gelaufen und er cuttet das Ding zurück und dann mit Speed dem Linebacker noch davongelaufen. Das ist schon geil. Also ich kann mir schon vorstellen, wie sein Adrenalin gegangen ist. Das erste Mal Action, 4 Plays, Leading Rusher. So, das ist, ob er es nun irgendwann mal schafft oder nicht, was wir ihm natürlich alle wünschen würden, einfach schon allein dieses Erlebnis zu haben, ey, ich stehe in der NFL auf dem Feld, laufe einen Ball, habe einen langen Lauf, alle sind excited in einem großen Stadion in New York. Boah, das kann den keiner mehr nehmen.
Ist so. Ist wirklich so.
Dann, David Bader, komm.
David Bader, unser alter Romantiker. Ich dachte, es wäre sein eigener Sack. Er hatte 2 Tackles und einen halben Sack, weil er mit einem anderen Teamkollegen, Mac Jones, gesackt hat.
Und aber er war zuerst dran.
Ich habe mich gefreut, auch für David Bader. Er hatte auch keine Preseason-Spiele letztes Jahr, war sein erstes Spiel. Das ist was Besonderes. Also dieser erste Moment, auch wenn es Preseason ist, zum ersten Mal so richtig das Trikot anziehen im Stadion von ein paar Fans. Das ist schon geil. Du weißt, die Spiele sind televised. Ne? Er hatte das noch nicht. Wie Sandro Platzkuma, das ist geil.
Ich hab ihn ein bisschen natürlich genau beobachtet. Der hat schon ordentlich, der hat ja, warte mal, hat er im zweiten Quarter, im dritten Quarter gespielt. David hat schon ordentlich mit dem Bullrush seinen Typen schon ordentlich geschoben. Ne?
Eins kann man sagen, David Baller ist kein kleiner Mensch. Der hat schon Masse.
Der sieht viel größer aus da drüben, als wäre der gewachsen, oder nicht?
Der hat so trainiert, wo wir mit ihm letztes Mal gesprochen hatten. Da hat er gesagt, dass er die Offseason richtig gegrindet hat.
Aber der sah schon ganz schön massiv aus und dann Double Team gesplittet und dann Mac Jones sich gekrallt. Ich glaube, du musst nochmal, wenn du mit ihm sprichst, musst du ihm nochmal ein paar Handtechniken, ein paar Swipes und sowas Das wird, er kann auch nicht so gut disengagen, wenn er einmal...
Das ist immer ein guter Punkt, einfach jetzt nicht nur für David Bader, generell junge D-Liner, die auch physisch sehr dominant sind.
Physikalisch.
Wir hatten gestern wieder das ganze Thema mit physikalisch, was wir ganzen Halbamerikaner immer direkt übersetzen, weil physical zu physikalisch, physisch, das gibt... Es gibt echt mega Athleten, aber in der D-Line, was der größte Fehler ist, was mein, auch hier im Jugendfootball, ne? Boah, auch GFL, ELF, ich sehe es alles gerade. D-Liner attackieren am Pass-Rush die Mitte des Mannes. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Egal, ob du ein Nose-Tackle bist, ob du musst dich erstens pre-Snap so positionieren, dass du den halben Mann attackierst, die Hälfte von einem Mann, von dem Gegenspieler. Und das ist halt, was ich immer sehe, wo ich sage, da sieht man auch denn das Coaching generell bei vielen, ne, allein das Line-Up. Wenn du Header bist im Pass-Rush, das ist das größte No-Go, was es gibt. Außer du machst hier gerade einen Mega-Stunt und deine Linebacker sind in den Egg. Also weißt du, was ich meine? Das ist so ein exotischer Blitz oder sowas, was alles ein bisschen für Verwirrung sorgen sollen.
Oder, dein Scheme sagt dir als Tackle, du bist in der 2 und musst dann aber das B-Gap spielen, dann kannst du...
Guck mal, aber was meine ich ja, meistens in Pass-Rush-Situation, Sub-Down, ne, zweiter und lang, dritter und lang, wenn kein Blitz kommt und es sind einfach nur deine reine 4 Defensive Liner, wenn du dich da direkt über den Mann stellst und es nicht verstehst, dass du schon sozusagen pre-Snap verloren hast damit, außer du bist, weiß ich nicht, der Quarterback hält den Ball, kann man so tief reingehen in Pass-Rush.
Aber sprich doch mal über Aaron Donkor. Linebacker.
Aaron Donker, der hat mega viele Snaps bekommen gefühlt. Der Special Teams Linebacker für die Seahawks. Christian Moore hatte auch ein geiles Video gepostet. Aaron, auch ein Freak-Athlet. Ich bin mal gespannt. Das erinnert mich gerade. Verdammt, ich wollte die NFL hat was Neues rausgeschickt für das Pathway-Programm. Und jetzt muss ich mich natürlich daran erinnern, wo das ist, weil die können jetzt, die ganzen Pathway-Jungs können jetzt aktiviert werden. Oh, warte, das suche ich nochmal raus, wenn wir über was anderes kurz sprechen, wenn du gerade in deinem Laberfluss bist.
Die können aktiviert werden, aber nicht mehr in Season.
Na, pass auf, die Regel hat sich geändert bei den Pathway-Jungs. Aber ich habe das gerade nicht offen, weil das muss ich nochmal, wenn nicht, reden wir darüber nächste Woche. Wenn ich es nicht finde, ganz schnell. Aber da hat sich irgendwas geändert. Aber was richtig geil war, und ich durfte das damals ja nie machen, ich glaube auch nur in der Preseason dürfen die es gerade machen, die deutschen Jungs dürfen die deutsche Flagge hinten auf dem Helm haben. Und das ist
das
wirklich,
gut.
Das ist, wo du halt dann, du siehst, die NFL will weltweit bekannt sein. Du merkst es sofort. Also wirklich, du merkst alles gerade mit dem möglichen Spiel in Deutschland, mit dem Pathway-Programm. Jetzt packen sie sogar die Flagge hinten neben die amerikanische Flagge, obwohl wir, Vollmer, ich, wir durften das nie machen.
Ich habe immer gefragt. Aber das ist auch das
Wichtige. Das ist gut.
The Pride of Nürnberg hat in dem gleichen Spiel wie Aaron Donker auch zugeschlagen, nämlich Dominik Eberle. 2 Field Goals geschossen. Längste war 24er, 2 extra Points. Perfect. Perfect Night für Dominik Eberle bei dem 20-7 Sieg der Raiders über die Seahawks. Auch sehr gut. Freut mich für ihn, weil selbst wenn er das Roster bei Las Vegas nicht schafft, wenn du eine gute Preseason spielst, bist du entweder auf dem Practice Squad oder jemand anders snatcht dich ab, weil wenn du eine Preseason lieferst, gerade als Kicker, dann könnte da was gehen.
Mit Dominik hatte ich auch vor dem nach dem Spiel kurz ein paar WhatsApp-Sprachnachrichten ausgetauscht. Und der Typ ist wirklich so relaxed. Also wirklich, der hat diese, wirklich, das ist einfach diese, du kannst hier nicht aus so einer...
Cold-blooded,
wirklich. Es ist unfassbar, weil viele haben es halt nicht mitbekommen. Ich glaube, wir hatten das hier schon mal angesprochen oder irgendwo auf Twitch. Er wurde ja gecuttet direkt vom Trainingscamp. Dann ist Carson, hat er ja Covid bekommen, wurde auf die Covid-Liste gepackt. Dann haben sie ihn eine Woche später wieder zurückgeholt. Und weißt du was? Er nutzt deine Chance. Sein erstes Preseason-Spiel, du auch, wenn die Field Goals nicht weit waren, aber er hat sie gemacht. Er hat 8 Punkte gescored für die Las Vegas Raiders. Und das, wie du gesagt hast, ist ein Interview für 31 andere Teams. Auch wenn jetzt nächste Woche, das hat er nämlich gesagt, er selber gesprochen, ey, ich kontrolliere einfach nur, was ich kontrollieren kann. Control the controllables. Jeden Tag komme ich da raus, arbeite hart. Und mal gucken, was passiert, wenn der Kicker wieder aus dieser Covid-Liste runterkommt. Ey, ja, mega, geile, mega geile Einstellung von Dominik.
Wir drücken ihm die Daumen, ob es nun bei Las Vegas ist oder sonst wo. Hauptsache, wir sehen The Pride of Nuremberg in der NFL. So, das waren also unsere deutschen Jungs, aber jetzt lass uns doch auch mal auf die jungen Quarterbacks gucken, die in der ersten Runde gedraftet wurden. Ne? Trey Lance, Justin Fields, Zach Wilson, Mac Jones, Trevor Lawrence. So, weil da war nämlich, hat sich jeder gefragt, wer hat sich wie gemacht. Dann fangen wir mal an mit dem höchsten Pick, Number One Overall, Trevor Lawrence. 6 von 9, 71 Yards, ein Fumble, zweimal gesackt worden, Quarterback Rating von 90, hatte aber einen harten Start, gefühlt wie fast alle Quarterbacks, obwohl eigentlich, muss ich sagen, Zach Wilson war nicht ganz so rough der Start, aber gerade für Trevor Lawrence, wenn ich die 5 ranken müsste, hat Trevor Lawrence wahrscheinlich das schwächste Opening Game gehabt, aber das, wie gesagt, bedeutet ja nichts, weil 6 von 9, ein Fumble, 2 Sacks, ja, stand ein bisschen lange in der Pocket
Snap,
rum, ne?
Sein erster Snap war ein Sack.
War ein Sack.
Im ersten, das ist dieser Welcome to the NFL Moment.
Direkt gesackt. Ansonsten hatte er ein paar nette Connections mit Marvin Jones Jr. Ja. Das war schon nice. Aber du siehst schon, was ich bei dem was ist denn bei dir los schon wieder?
Keine Ahnung, was knackt hier? Also irgendwas im Hintergrund.
Ja, das bei dir ist schon wieder DHL-Mann auf der Terrasse. Aus. Das ist Kasim, der guckt, ob er nochmal mit reinsneaken kann. Nein, aber ich muss sagen, was Trevor Lawrence, wenn ihr die Highlights mal guckt, der hat ziemlich lang den Ball gehalten, aber das ist wahrscheinlich auch einmal Play-Calling, was für Plays läufst du. Aber es zeigt auch, der hat diese Confidence und steht da ganz entspannt. Macht den nicht verrückt.
Das hatten fast jeder von, alle Quarterbacks von denen, die hier auf der Liste sind, hast du gemerkt, dass die ganz entspannt da hinten sitzen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, oder die haben es einfach gut verkauft, dass die extrem nervös waren. Natürlich schlechte Entscheidung hier, dort, das ist die NFL, ist immer noch das erste Spiel, natürlich machst du deine Fehler, du wirst auch die nächsten Wochen deine Fehler machen. Wart erstmal ab, wenn du, weißt, das sind ja auch verschiedene Situationen. Du weißt, Trevor Lawrence ist der Starting Quarterback. Du weißt, dass Trevor Lawrence der Starting Quarterback ist. Du weißt, dass Zach Wilson der Starting Quarterback ist. So, Mac Jones, Justin Fields, Trey Lance, das sind wieder andere Situationen in deren Teams.
Ja, zu denen kommen wir ja auch gleich.
Ja, deswegen kommen wir. Also Trevor Lawrence, sagen wir es mal so, er sieht trotzdem nicht anders aus, auch auf dem NFL-Feld wie im College. Er sieht aus wie der kreierte Quarterback mit langen Haaren, der perfekte Physik hat. Sag mal so, Physik?
Physik? Physis.
Physis. Okay,
der die perfekte Physik hat. Dieses Wort. Für sein physikalisches Spiel. Lass doch einfach dieses Physik-Ding.
Wir müssen es weglassen. Wir müssen es komplett weglassen. Der sieht einfach Bombe aus. Der sieht Bombe aus auf dem Footballfeld, auch auf dem NFL-Feld. Der sieht einfach wirklich wie ein gemachter Madden-Created-Spieler aus. Und was er mega kann. Er hat halt seinen Arm. Hast du gesehen, seine kleinen Bubbles da raus, wie schnell der den Ball delivert? Das ist unfassbar. Das kann ich. Ja. Vor allem er snappt den Ball, zack, rechts. Also seine Fundamentals und sowas. Und ich bin kein Quarterback-Coach. Ich habe keine Ahnung, wie man Quarterback-Coach. Aber ich habe genug Football gesehen, dass das nice ist,
was er da macht. Und diese Bubbles, ne, so zu werfen, dass du der diese Bubble läuft, dass der downhill in den Ball läuft. Und dann, das ist gar nicht so einfach. Das sieht immer so, der wirft doch nur den Ball nach rechts.
Wenn der Ball ein bisschen zu tief, also in den Rücken geworfen wird, oder wenn der zu tief geworfen wird, oder wenn er zu spät rauskommt, kriegt der Receiver eine Klatsche vom Cornerback.
Zu hoch. Auch schlimm. Das ist schlimm. Hoch in den Rücken und dann reckt er sich und dann kommt einer und knetzt den weg. Lass uns über Mac Jones sprechen. 13 von 19 für 87 Yards. Wurde auch mal einmal gesagt. Quarterback Rating 78. Aber unabhängig davon, guck mal, 13 von 19, das war, ich will jetzt nicht durchdrehen, aber ich habe verstanden, warum sie ihn wollen. Unspektakulär, Game Manager, weiß sofort, wohin mit
aber
dem Ball.
Genau,
was bing, bing, bong, bing, bang, knack.
Das sah doch aber genauso aus wie bei Alabama. Der hat wirklich, zack, Ball raus, er hat seine Reads, boom, Ball raus, sicherer Catch. Ich glaube, ne, er ist nicht der mobilste von den fünf Jungs, die hier sind, ist er natürlich der nicht am mobil, also am unmobilsten ist.
Das
Und
stimmt.
der ist einfach wirklich Ball raus, zack, zoom. Snap, boom, zack, Ball raus. Also das macht
boom,
er schon
zack,
gut.
Zack,
Boom,
zum,
zack, zack,
zum,
boom, raus. Verstehst du? Das ist, du, boom, zack, boom, Ball
ich
raus.
Muss sagen, weißt du, wie ich meine?
Nein, ich probiere. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt neu.
Verstehst du, was ich meine?
Nee, aber mir hat es echt gefallen. Aber wie gesagt, ich will nicht overreacten, weil
nein, aber das
ist das erste Preseason-Spiel. Aber du, die sind alle zu Recht First-Round-Picks geworden. Also jeder von den fünf
auch
Spielern
der nächste,
hier.
Zach
auch
Wilson?
Auch Zach Wilson. Der bringt da den, können wir gleich darüber gehen. Ich habe das Gefühl, der bringt einfach diesen Swag mit. Also es ist keine, Zach Wilson ist so ein Typ, der hat den Swag. Und es passt perfekt rein mit Robert Saleh, der Head Coach, und was die Jets brauchen. Es wird eine junge Offense sein, schmeiß ihn da rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja die Situation, junge Quarterbacks einfach reinzuschmeißen, ne? Und einfach, los, ihr lernt on the go.
Oh shit, hier in Hamburg geht gerade die Welt unter. Was ist denn hier los?
Regnet es?
Aber volle Kapelle. Aber wenigstens hat der Mann vor der Tür aufgehört mit seinem. Aber um auf Zach Wilson zurückzukommen.
War aber jetzt auch nichts Besonderes im ersten Spiel.
Aber auch der sehr selbstbewusst. Ja. Also hat es bei keinem das Gefühl so, der hat die Hosen voll und irgendwie die Jitters.
Die Körpersprache war verdammt gut bei allen fünf Quarterbacks. Und manchmal hast du es wirklich, dass du so nervös bist im ersten Spiel, dass dein Körper einfach auch ganz andere Sachen macht und du siehst, der Typ ist sehr, sehr nervös. Und das hatten die nicht.
Weißt du, wer für mich die beiden, die noch kommen, beide komplett gechillt. Trey Lance, dritter Pick overall von den 49ers, war 5 von 14, aber da waren 3 oder 4 richtig harte Drops dabei, ne?
Ja, ja, und sein zweiter Ball war die 80-Yard-Bombe.
Hast du gesehen, wie locker der den Ball 50 Yard das Feld und noch so, dass der Receiver muss nicht warten. Ich meine, er rollt nach links und wirft dann Post nach rechts, ne? Ohne dann seine Füße zu setten. Das ist schon...
Findest du nicht, dass Trey Lance, und das haben wir auch immer schon in diesen ganzen Pre-Draft-Talks hier, Podcast gesagt, aber jetzt sieht man das nochmal in deren NFL-Trikots, Justin Fields und Trey Lance, für mich identische...
Lance.
Identisch, also Körperbau, wie sie sich bewegen, die haben beide einen starken Arm. Es ist, keine Ahnung, ich finde, das ist eine Kopie von den anderen. So,
die
ich das
sehen,
meine, die sehen
sind
so,
schon,
das ist dieses
die
Spider-Man-Meme, was Kasim gestern gesagt hat. So Spider-Man, kennst du das Spider-Man-Meme? So, wo dich beide so angucken, so zack. So habe ich gerade das Gefühl, die sehen sich so ähnlich, wie sie spielen, wie sie sich da auf dem Feld verhalten. Bei Trey Lance war es ja ein paar auch Drops und ein paar auch schlechte, der hatte auch schlechte Würfe und dann war die Kamera natürlich direkt reingezoomt in sein Gesicht und er war so, ja, ist okay. Passiert.
Ja, der Anfang lief nicht wirklich gut für Trey Lance, war ja auch, ich meine, Chris Jones ihn gleich mal überrollt, er wurde ja 4-mal gesackt. Ich meine, sein linker Tackle, ich weiß nicht, wer linker Tackle gespielt hat, wurde
überrollt. Das ist noch ein Problem.
Nochmal
ein paar Sachen zu der Preseason. Viele, viele Veteranen Offensive Linemen, also die guten Offensive Linemen, die schon lange in der NFL sind, spielen alle gar nicht, weil diese Verletzungs... Risiko zu hoch ist auf der Offensive Line Position. Viele spielen nicht und deswegen ist dieser Drop-off in der Preseason zu Regular Season so groß, weil du siehst die Defensive Linemen, die bringen auch kaum so, die Defense hat irgendwie ein paar Calls nur für die Preseason. Die spielen nicht hier ihr ganzes Playbook, die öffnen nicht das ganze Buch. Für eine Preseason
öffnen
packst
die
du
sich
da,
nicht?
Nein, die öffnen sich erst in Woche 1 ein bisschen.
Ja, ne? Weißt du, was passiert in der Preseason? Du nimmst das, was in deinem Implementation Plan dran ist. Fertig.
Ja, und was jeder versteht, weil du willst am Ende willst du gucken, wer kann einfach Football spielen. Du willst natürlich auch gucken, wer kann das Playbook lernen, aber am Ende, wenn du schon anfängst, die ganzen jungen Spieler da reinzuwerfen und nach ein paar Wochen denkst du, die können sofort das Playbook hier komplett spielen, auch in der Regular Season hast du ja dein Playbook. Du, keine Ahnung, die Atmosphäre im Trainingscamp, du merkst es. Hier ist die Gruppe 1. Wir machen die Plays mit Gruppe 1 und dann hier Gruppe 2, da hast du dann auf einmal nur noch ein Viertel vom Playbook auf dem Core-Sheet. Das ist halt so. Weil du willst, dass die Jungspieler erstmal reinkommen, erstmal zeigen können, was sie so in One-on-One-Situationen machen können, bevor sie halt nur überlegen, oh Gott,
ja, da wen habe ich hier? Defensiv spielst du Overcover 2 und let them do what they do.
Aber apropos, guck mal, wie dominant die Defensive Liner aber waren in diesen ganzen Spielen und diese ganzen jungen Quarterbacks alle unter Druck gesetzt hat. Ja, das ist ja... ja.
So, und dafür, dass Trey Lance so unter Druck war und die Drops hatte, das sah schon nicht schlecht aus, aber wer mich wirklich, will ich sagen, überrascht hat, aber wer mir gut gefallen hat, war Justin Fields, ne? Cool, calm and collective. 11 von 20, 142 Yards, ein Touchdown, Quarterback Rating 106,7 und dann noch fünfmal gelaufen für 33 Yards für einen Touchdown. Hat auch einmal gefumbled, aber ey, ich weiß, als wir ihn im College hatten, auf ProSiebenMax, haben wir immer gesagt, als Runner erinnert er an Le'Veon Bell, weil er so smooth ist. Das sieht aus, er glidet und er sieht gar nicht so schnell aus. Aber da war ein Play, wo er geflasht wird nach links aus der Pocket und losläuft und denkst, ja, der läuft hier jetzt nicht mal hart. Aber keiner kommt hinterher, splittet zwei Linebacker und ist dann aber rennt für einen First Down. Und sein Arm, beide, Trey Lance und Justin Fields, der Ball springt förmlich aus der Hand, ne? Also die müssen nicht mal ihre Füße, das heißt ja so schön, diese Off-Platform-Throws, wenn du nicht fest stehst. Trotzdem, ich meine, wenn ich 30 Yards werfen will, musst du mich mit Schrauben im Boden verankern, damit ich werfen kann. Und selbst dann weiß ich nicht, ob ich 30 Yards weiß.
Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Du kannst dich nicht jetzt noch vergleichen. Weil das ist halt echt ein schlechtes Beispiel. Ein sehr schlechtes Beispiel. Wir wissen.
Obwohl, komm, weißt du noch, als er mit Stecker bei dem Fotoshooting, ey, wenn ich on the move bin, dann kann ich werfen. Aber wenn ich stehe, kann ich werfen. Ich weiß nicht warum. Motorisch kann ich nicht im Stehen werfen. Ich muss rennen und werfen.
Also sagst du, du bist ein Dual-Threat-Quarterback, ja?
Nein, ich bin nicht Dual-Threat, ich bin One-Threat. Ich bin No-Threat-Quarterback.
Scheiße.
Aber also wir das können
kannst
sagen,
du auch nicht mehr retten. Du kannst auch nicht mehr, Patrick, nach deiner auch, Performance okay. Bei Schlag dir sagen, kannst du es nicht mehr retten.
Ist okay. Das ist so. Mann, ey, ich hab auch, was du in den Knien hast, habe ich in der Schulter. So, also, es ist, wie
aber
es ist.
Es ist, ey, man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern. Pass auf.
Ich bin gespannt. Warte, bevor du noch jetzt das Thema abschließt. Ich bin gespannt. Das nächste Spiel ist ja eigentlich so wie Woche 3 in der NFL.
Ja.
Im letzten Spiel spielst du die Starter nicht mehr.
Nee.
Das heißt,
Woche 3 ist
jetzt eigentlich sozusagen Woche 2.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das so. Ich würde es denken, weil du willst nicht das letzte Spiel deinen Starter auf dem Feld haben.
Um Gottes Willen.
Also ich weiß ja nicht, welche Ideen die Headcoaches kommen heutzutage. Wirklich jetzt?
Nein.
Boah, ey, hör auf, ey.
Ich wollte nur dein panisches Gesicht einmal sehen.
Aber ist noch alles gut, ja, mit dem Sound auf deinem Kopfhörer.
Ja, okay. Die Promantiker werden heute ein Mördergeist.
Ey, oh Gott, ey. Ich hoffe. Aber was ich vor der Preseason schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob Andy Dalton noch Woche 3, 4 oder 5 der Starting Quarterback sein wird. Weil Justin Fields, er hat gestruggelt am Anfang, auch normal. Und dann zum Ende des Spiels hat er ja so seine Aktion gehabt. Aber du siehst sofort, dass dieses Excitement, was er machen kann mit seinen Beinen, er kann die Quarterback-Pocket sozusagen erweitern mit seinen Beinen. Das kann auch in Trey Lance. Du siehst, Trey Lance zum Beispiel passt perfekt in das System rein. Ne? Play-Action, Rollouts, was Shanahan mag. Und das wird, die Leute, die Dual-Threat-Quarterbacks werden immer besser mit ihren Armen. Weil früher war es ja einfach so, dass wenn einer richtig gut war als Läufer, war der nur vielleicht average, durchschnittlich, als Passer. Oder liege ich da falsch? Nee, oder? Das ist doch,
das
kann
stimmt.
Man so sagen.
Nein.
So, und jetzt sehen wir langsam so, dass die auch alle genauso athletisch wären und gefährlich wären. Noch nicht so vom Speed her wie Lamar Jackson, weil Lamar Jackson am Ende ist der beste Running Quarterback, den wir seit Michael Vick gesehen haben. Aber die kommen jetzt alle daran, dass die auch sehr viel Damage machen können mit ihren Beinen, aber die werden noch besser mit ihren Armen jetzt.
Das stimmt.
Und das wird sehr interessant.
Hast du gesehen, wie Tim Tebow gespielt hat?
Ey, das ist so gemein von NFL. Hast du NFL-Meets-Ding gesehen?
Komm, der Block, als die Split-Zone laufen und er kommt zurück. Das war schlimm. Komm, hör auf.
Es ist gemein, diese das NFL. Ich liebe ja die NFL-Memes-Seite. Aber ab und zu muss ich auch wieder mir die Ex-Spielerbrille aufsetzen.
Das war gar nicht NFL-Memes.
Doch, ich habe das auf NFL-Memes gesehen.
Ich habe das auf Twitter gesehen.
So ja, aber das meine ich. Die nehmen ein schlechtes Play, weil er so viel Aufmerksamkeit kreiert. Und die haben alle gar nicht das restliche Spiel. Weißt du was? Auch ein Tom Brady hat einen schlechten Spielzug im Spiel. Auch ein J.J. Watt hat einen schlechten. Und das ist halt, was ich so immer so wieder mit Social Media, viele suchen dieses eine Ding, damit die Klicks kommen.
Ja, und, natürlich.
Und das aber ist halt schon, das
Tom
ist halt
Brady
schon hart,
mit Tim Tebow vergleichen. Die,
nein,
die aber sind einmal, die sind einmal irgendwie Verticals gelaufen und er ist einfach mal hingefallen.
Jetzt
das
auf,
ist hart gefallen wie ein alter Mann, so ein bisschen Björn Werner gefallen.
Ey, vielleicht war er nervös. Ich sag ja nicht, dass er der Beste ist oder ich habe ja auch gesagt, ich habe diese ganze Situation wieso in Frage gestellt, warum. Aber ich finde es einfach gemein, wie dieser eine Spielzug, wo er heute mit seiner Innenschulter den Block aufnimmt. Und das sah so aus, als würde einfach nur reinfallen. Aber weißt du was, vielleicht war es ein ganz schlecht. Ich habe auch ganz viele schlechte, jeder Spieler hat ganz viele schlechte Plays, die halt echt peinlich aussehen, wenn man sich darauf so fokussiert, wie auf diese Spielzug.
Hast du gesehen, dass Tavon Austin ihm auch seinen Catch geklaut hat?
Das habe ich nicht gesehen.
Weil die waren in Trips, er war der dritte Receiver, Tavon Austin war außerhalb von ihm und er rennt so, ja, so eine Special oder Overroute ist weit offen im Fenster, Ball ist unterwegs zu ihm und Tavon Austin kommt als Receiver Nummer 2, biegt einmal links ab und snatcht ihn vor ihm weg. Oh, wie gemein. Er hat einfach gesagt, ey, scheiß auf Tebow, ey, give me the rock. I need my stats.
Du siehst, guck mal, auf der Quarterback-Position ist Tim Tebow halt ein sehr, sehr durchtrainierter und großer Quarterback, ne? Also so. Also,
der sieht auch als Tight End oder H-Back sieht er jetzt nicht out of shape.
Er ist durchtrainiert, aber stell ihn neben die Offensive Line und neben die D-Liner, sieht er doch nicht mal so groß aus im Real Game. Das meine ich. Also, weil ein Tight End zu blocken, so ein Defensive End zu blocken, ist eine andere Sache. Da hatte ich auch viele Matches. Tight End, ich sagte, als Defensive End war so, wenn du dich vom Tight End blocken lassen, das ist der größte Disrespect, den es gibt. Deswegen
und
prüfst du den Tight End
dann richtig. Tight End ist ein Quarterback eigentlich. Und
deswegen, das ist noch schlimmer. Deswegen meine ich, jeder Defensive Event, der weiß.
Der verkauft dir während des Blocks noch eine Frikadelle und lädt dich in die Kirche ein.
Wenn du dir von einem Ex-Quarterback.
Oh, was ist denn bei dir schon im Hintergrund wieder los? Ich sehe das in der Reflexion von deinem Trikot, sehe ich da Feuerwehr und bist du im Hood oder was?
Ist gefährlich hier. Nee, so, dann haben wir doch.
Lass uns doch erstmal kurz einmal durchatmen. Und dann fangen wir mal an, dann haben wir noch so ein paar kleine Sachen und dann gucken wir mal auf die AFC und die NFC South. So, bevor wir jetzt zuerst auf die AFC South gucken, lass uns doch mal, hast du gesehen, dass Jordan Love hat gar nicht so schlecht gespielt, ne? Aaron Rodgers hat natürlich nicht gespielt. Das war ja auch seine erste Action, ne?
Das war auch seine erste. Es ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Man darf das nicht vergessen. Der war letztes Jahr im First-Round-Pick und hat halt keinen einzigen Snap gemacht bis jetzt. In einem Spiel. Preseason oder Regular.
Hat er nicht letztes Jahr Preseason gespielt?
Nein, letztes Jahr gab es keine Preseason.
Ah ja, stimmt, verdammt.
Das meine ich ja. Axt. Letztes Jahr gab es ja keine Preseason.
Das stimmt, und der war ja nicht mal active. Der war nicht mal der Backup.
Nicht active. Also ich weiß gar nicht, ob war ja generell mal active? Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich weiß nur, er war für die meiste Zeit der Regular Season war ja inactive.
Ja, er war immer der dritte Quarterback, er war auf dem 53-Man-Roster, aber inactive.
Das finde ich schon komisch. Also wirklich, ein First-Round-Pick, dass du halt nicht mal active bist und du bist der Ersatz-Quarterback, das habe ich auch noch nie gesehen.
Das muss richtig an dir nagen, weil die haben hochgetradet für dich und dann denkst du, ja, gut, ich bin die 2 hinter Rodgers und dann bist du die Nummer 3 hinter niemandem.
Ja, das ist crazy.
Aber er hat sich ein bisschen die Schulter wehgetan, ist aber doch nicht so schlimm, ist day-to-day. Das heißt, den werden wir sicherlich auch im zweiten Spiel sehen.
Ich sag dir eins, ich würde als Coaching-Staff und als Teammate meine ganze Kraft jetzt in Jordan Love packen, weil du weißt gar nicht, was abgehen wird mit Aaron Rodgers nach diesem Jahr. Also ich würde jetzt, die werden jetzt alles probieren, Jordan Love aufzupushen, mental dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Ich kann dir eins sagen, auch wenn Aaron Rodgers abliefern wird, Jordan Love wird nicht wieder inactive sein. Der wird jetzt der Ersatz-Quarterback sein, weil jetzt ist es ein Mental Game. Du hast investiert in First-Round-Pick.
Du kannst doch auch nicht hochtraden in First-Round und ihn 2 Jahre nicht mal aktiv haben.
Ich habe das noch nicht gesehen, dass du einen Quarterback in der ersten Runde nimmst und du lässt ihn inactive in seinem ersten Jahr. Das habe ich noch nicht mal gesehen.
Das finde ich krass. Aber er hat 12 von 17 Pässen komplettiert, 122 Yards, Touchdown, Quarterback Rating 110. Also er hat schon nicht so schlecht geliefert.
Ich drück Jordan Love so die Daumen. Wenn Aaron Rodgers, ich denke trotzdem, Aaron Rodgers und die Packers werden so gefährlich sein und Aaron Rodgers wird wieder eine MVP-Saison haben, weil der Typ ist einfach auch eiskalt. Aber ich denke wirklich erst nach diesem Jahr weg, so das wie es jetzt alles auch hier verlief. Aber ich gönne es
Jordan Love, dass er
danach. Ich bin gerade der größte Gönnermin, weil das war so eine Kacksituation für einen jungen Spieler, zu den Packers gedraftet zu werden, also als Jordan Love mit dieser Quarterback und Aaron Rodgers. Das ist schlimmer geht's gar nicht von der Situation her.
Das stimmt.
Diesen ganzen Media-Trubel drumherum. Und er hat gar nichts falsch gemacht und gefühlt war sein Name jeden Tag in den News. Und das ist halt, ich wünsche mir, dass Jordan Love abliefern wird, wenn Aaron Rodgers weg ist. Aber komm, lass mal zu der AFC South gehen.
Für die Zuschauer. Fangen wir mal an. Ach, wir fangen ja immer unten an.
Unten,
oder?
Boah, da kann ich dir direkt sagen, weil ich auf der 4 habe. Ich kann dir direkt sagen, wenn ich auf der 4 habe.
Weil dann knetst du doch mal weg.
Die Shitshow Houston Texans in der AFC South. Was zur Hölle ist los mit Deshaun Watson jetzt? Also man hört nichts mehr.
Oh, Deshaun Watson hat, das muss irgendwie vor einer Grand Jury und die hören sich alles an und werden dann determinieren, ob es jetzt nicht nur einen zivilrechtlichen, sondern auch einen strafrechtlichen Prozess gibt.
Okay.
Und wenn das entschieden ist, ne, der wird kommen, wird er auch gesperrt auf die Commissioner-Liste kommen.
Ja, das Ding, was ich meine, er ist ja im Trainingscamp, dann war das irgendwie so, er ist da, hat seine Pads angehabt, dann hat der nächsten Tag nicht seine Pads angehabt. Also was die größte Distraction, was du dir vorstellen kannst auf deiner Hauptposition, ich denke so oder so, egal was passiert, egal wie das ausgehen wird, was gerade drumherum mit Deshaun Watson abgeht, die werden nicht gut sein deswegen, weil das so eine Ablenkung ist und der Star-Quarterback nicht da ist. Weil jetzt denken wir nur aufs Spielerische. Deshaun Watson wird ja nicht einfach auch Woche 2 reinkommen und hatte diese ganzen Sachen, die gerade abgingen, ne, in seinem Privatleben und wird einfach jetzt in der MVP-Saison hinliefern.
Nein, der wird auch gesperrt werden.
Ja, deswegen meine ich das. Ich bin ganz ehrlich überrascht, dass er überhaupt da ist. Und weil er hat dann auch irgendwie, die Kameras sind natürlich nur auf Deshaun Watson im Trainingscamp. Stell dir mal vor, du bist jetzt.
Ja, da hat er doch. Warum filmt ihr mich jeden Tag?
Ja, der ist, ich glaube, du bist durch. Du bist durch. Ich war so überrascht, dass er da ist. Aber Tyrod Taylor, die haben eigentlich noch einen ganz guten Quarterback dafür, der sehr viel Football-Erfahrung hat als Starter. Tyrod Taylor, aber wie auch letztes Jahr, auch wenn Mark Ingram neu da ist, du hast Lindsay von den Broncos als Running Backs, das sind zwei geile Running Backs. Ich denke trotzdem, dass das Talent ist nicht gut genug und diese Ablenkung jetzt gerade ist zu groß, dass dieses Team ganz unten in dieser Division sein werden. Ganz unten. Ich denke, da nicht die Jaguars werden unten sein an der 4. Stelle. Das ist unfassbar, wie schnell es halt bergab geht mit den Texans.
Okay, komm, pass auf. Bei mir sind die Texans nicht ganz unten.
Oh.
Alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ich glaube aber, dass tatsächlich, und wahrscheinlich werde ich meine, I will eat my own words, wie es so schön heißt, und werde den Hass oder die Kritik der Bromantiker mir einhandeln. Aber ich glaube tatsächlich, dass David Culley, wahrscheinlich bin ich auch biased oder voreingenommen, weil ich ihn kenne, ich glaube, dass David Culley genau der richtige Coach ist für dieses Team in diesem Moment. Auch Culley wird gefeuert werden, vielleicht sogar nach diesem Jahr oder spätestens nach dem Jahr darauf, weil das, was die Texans machen, ist ja nicht mal ein Rebuild. Das ist erstmal jetzt Chaosbewältigung. Und wenn du dir anguckst, was
Chaos-Management. Das ist
Chaos-Management. Aber, so, guck mal, sie haben 37 Veteranen sozusagen durch Trade und Free Agency in dieses Team geholt. Das ist das ist fast ein neues Team. Guck mal, wer da weg ist. Mein Mr. Houston Texans, J.J. Watt, ist nicht mehr da. So, das heißt, das ist ein kompletter Overhaul. Nichtsdestotrotz.
Wer sind die Leader? Wer sind die Leader?
Ja, genau. Das wird interessant sein. Aber ich glaube, dass Tyrod Taylor gut genug sein wird, um ein paar Spiele zu gewinnen.
Denke ich auch.
Das Running Back Duo gefällt mir gut. Sie haben immer noch Brandon Cooks, Kiki Kuti und Anthony Miller von den Bears. Deshalb glaube ich schon, die Texans werden nicht ganz so schlecht sein, wie alle denken. Weil
Anthony Miller hat sich ja gestern, also in dem Spiel, gestern oder vorgestern, die Schulter ausgekugelt. Heißt, er wird ein paar Wochen draußen sein. Du hast 3 Offensive Tackle, die gerade auf der Covid-Liste sind. Ey, das ist der Wumm drin.
Das ist schon hart. Aber guck mal, wer macht die Defense? Lovie Smith. Geiler
Defensive Coach. Der ist ein guter Coach. Wirklich.
Geiler Defensive Coach. Der hat natürlich, die gehen jetzt zurück von der 3-4 in die 4-3. J.J. Watt ist nicht da. 19 Veterans sind dieser Defense zugefügt worden. 13 davon in der Front 7. Da hast du eigentlich, da sind nur ganz wenige, die sozusagen Carryover sind aus dem letzten Jahr. Zach Cunningham, der hat ja auch letztes Jahr ordentlich Geld bekommen. Der muss jetzt, sag ich mal, der ist der Dreh- und Angelpunkt. Ansonsten sind da ganz viele Veterans bei. Aber ich glaube halt, dass das Backfield ist nicht so schlecht. Und du hast Veteran-Coaches, die wissen, ey, wir haben hier nichts zu verlieren. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass am Ende des Tages wird es ein Toss-Up sein zwischen den Texans und den Jaguars, weil die waren 1-15, die sind auch komplett im Rebuild-Mode und haben halt keinen NFL-erfahrenen Headcoach. So, und haben Rookie-Quarterback. So, deshalb gehe ich, das wird beides nicht schön, aber deshalb gehe ich mit den Jaguars eigentlich noch einen unter und mache dann jetzt gleich mal weiter. Auch wenn sie jetzt nach gefühlten 500 Jahren nach Mark Brunell endlich ihren Quarterback gefunden haben, ist es immer noch so, dass Urban Meyer war der nicht 2-3 Jahre raus?
Ja,
jetzt kommt er wieder. Hat nie im Pro-Football gecoacht. So, natürlich haben die eine Menge Firepower in der Offense, müssen wir nicht drüber reden. Trotzdem, ich glaube, Offensive Line ist für mich ein Fragezeichen. So, und damit fängt alles an. Ne? In der Defense, in der Defense haben sie einen neuen Defense-Koordinator. Der Defensive Line-Coach, glaube ich, von den Ravens ist jetzt da. Aber die hatten letztes Jahr 18 Sacks. 18, gar nichts. So, und du brauchst einen guten Pass Rush und du brauchst Running Game. Und ich bin mir nicht so sicher, dass sie dieses ganze neue Paket, was sie geschnürt haben, wir haben Shaquille Griffin geholt, alle Coaches sind neu. Ja, auf Papier sieht das Defensive Backfield auch geil aus. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Urban Meyer in der Kombination mit einem Rookie Quarterback hier gleich von 1 auf ja, mehr als ein Spiel werden sie gewinnen, aber die werden, glaube ich, auch nicht mehr als 5 gewinnen. So, und dann ist es ein Toss-Up. Ich habe sie an Rank Nummer 4 und die Texans ans 3, aber das für mich ist es ein Toss-Up, wer jetzt wo landet.
Ja, bei mir sind die Jacksonville Jaguars Nummer 3, weil ich denke einfach am Ende bin ich trotzdem der Meinung und sagen auch meistens auch die Coaches, Players play the game und das Talent einfach bei den Jacksonville Jaguars, die sind jünger, die haben ihren Star Quarterback. Ich glaube, der ist so gut, nicht, dass er 10 Siege hat dieses Jahr in der Kombination mit Urban Meyer, aber wie du gerade gesagt hast, 4, 5, 6 Siege kann ich mir vorstellen und das wäre ein Riesenerfolg für die Jaguars und ich denke einfach, dass die Texans noch schlechter werden als letztes Jahr und dann sozusagen da drunter sind mit vielleicht 2, 3, 4 Siegen. Also ich bin auch genau deiner Meinung. Das wird da. Die beiden battlen es aus um den letzten Platz. Und dann hast du die anderen beiden Teams, die sich da oben, weißt du, um die Krone durchsetzen müssen. Aber gehen wir mal weiter. Jacksonville Jaguars, was habe ich dazu noch zu sagen? Du, Josh Allen, die haben eigentlich Pass-Rush, ne? Wer jetzt auch wichtig ist bei den Jaguars, Kalevon Chaisson, der First-Round-Pick aus LSU, der muss jetzt im zweiten Jahr.
Vom letzten Jahr, ne?
Ja, der muss jetzt sozusagen der Bookend sein zu Josh Allen, der sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite, der das Jahr davor kam, aus Kentucky. Aber ey, ich bin gespannt. Da ist so was Krasses, Gardner Minshew. Der war gar nicht so schlecht, ne? Ich bin mal gespannt. Also die werden ihn halten, aber eigentlich hätte der auch schon Trade-Value, glaube ich, für die Jaguars, aber die werden es wahrscheinlich
nicht machen. Aber nein, aber wenn sie smart sind, ich bin gerade völlig geflasht. Seitdem wir sprechen, regnet so hart, dass ich mir immer denke, so, das so lang kann auch so viel Wasser, kann auch gar nicht in der Wolke sein. Aber egal. So,
Dann komm, ja. Gehe ich weiter. Meine Nummer 2 in der AFC South Division. Dann nehme ich auch die Indianapolis Colts. Ich denke auch mit Carson Wentz, du hast Quentin Nelson, haben ja da die gleiche Verletzung. Weißt du, was lustig ist? Diese Verletzung hatte ich auch. Das ist, wo du wie so ein High-Ankle-Sprain, aber dann aktivierst du irgendwie so ein extra Knochen, den viele Menschen haben, was viele nicht wissen, so ein bisschen in der Hackenposition. Und der muss dann sozusagen rausgenommen werden. Und das ist halt das, was die hatten. Die mussten so ein Stück Bone, Knochen. Ja, das hatte ich auch. Guck mal, hier habe ich eine fette Narbe.
Wo denn?
Siehst du die Narbe da?
Ach da, oh ja. Wie lange warst du raus?
Ich war 8 Wochen raus. Ich hatte einen High-Ankle-Sprain und musste halt diese OP machen. Aber das war doch richtig komisch, wo die gesagt haben, ja, irgendwie 5 bis 12 Wochen. Weil du weißt nicht, wie dein Körper, das ist so eine komische Verletzung, du weißt nicht, wie dein Körper sozusagen darauf reagiert nach der OP. Aber es hört sich alles gut an, dass zum Beispiel Carson Wentz gar nicht so lange draußen sein soll. Er ist irgendwie schon auch unterwegs, läuft schon ein bisschen rum. Deswegen Jacob Eason und Sam Ellinger, der aus Texas, der 6. Runden-Pick, die haben jetzt gerade im ersten Spiel gegen die Panthers, sahen gar nicht jetzt so schlecht aus. Und ich glaube, in der Kombination mit dieser Defense und einfach dem Coaching-Staff und diesem Hype um die Colts herum, du hast auch zurück, ne? Du hast Jonathan Taylor immer noch, du hast Marlon Mack, der zurückkommt von seiner Verletzung, du hast T.Y. Hilton, der zurückkam, du hast Michael Pittman Jr., der echt geile Phasen hatte letztes Jahr. Also du hast schon und du hast die, wenn die gesund sind, wenn Quentin Nelson auch zurückkommt, Ryan Kerr, alle gesund sind, hast du die wahrscheinlich mit den Browns und den Buccaneers die beste Offensive Line in der NFL. Heißt, was ich sagen möchte, mit so einer Defense und so einem Skillset und Offensive Line kannst du trotzdem viele Spiele gewinnen in der NFL, auch wenn dein Quarterback ein Rookie-Quarterback ist oder nicht ein Rookie-Quarterback, weil Jacob Eason war ja letztes Jahr der Rookie. Da können die werden besser sein als die anderen beiden Teams, die wir gerade erwähnt hatten. Und an der Defense hast du Quiddy Pay. Quiddy Pay soll angeblich richtig ausrasten, aber natürlich sind es auch wieder im Trainingscamp gegen den Ersatz Offensive Linemen, weil die ganzen Offensive Liner alle angeschlagen sind. Aber Darius Leonard mit seinem Monstervertrag. Du hast Kenny Moore da hinten, du hast Xavier Rhodes, der, was wir auch, weißt du noch, vorletztes Jahr haben wir gesagt, Xavier Rhodes wird ein geiles Jahr haben und den werden wir noch ein bisschen länger sehen, weil der hat doch nur diesen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Colts. Xavier Rhodes spielt geil, du hast DeForest Buckner. Du, ich denke, die werden, wenn Carson Wentz zurückkommt, denke ich wirklich, er wird nicht so schlecht sein wie bei den Eagles und Frank Reich wird noch sehr viel aus den Hau rausholen und wir werden, glaube ich, so in der zweiten Hälfte der Saison wahrscheinlich auch hier sitzen und sagen, boah, krass, hast du Carson Wentz gesehen, wie er abgeliefert hat?
Ja, du, Carson Wentz war ja 2017 nicht wirklich schlecht, aber der Junge kann halt nicht gesund bleiben.
Das ist das Problem. Ja.
So, jetzt ist der beste Guard im Pro-Football auch noch verletzt und zwischen 4 und 12 Wochen ist halt schon, da kannst du dir deine Saison schon verderben. Ne? Ich glaube, dass auch am Ende, wenn sie besser dastehen als die beiden vorigen Teams, aber es steht und fällt damit, wann kommen die beiden zurück? Für mich ganz, ganz, ganz klar. Weil wenn beide schnell zurückkommen, ne, dann kannst du davon ausgehen, dass die wirklich auch tiefer in die Playoffs kommen. Bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Aber wie gesagt, das ist jetzt die sind so im La-La-Land, weil mit Eason jetzt in die Saison gehen und 10 Wochen zu spielen, oder 8, so, dann bist du vielleicht 2-6 und dann? Ja, dann kannst du den Rest der Saison auch gut spielen, aber komm mal von 2-6 oder 1-7 zurück. Insofern bin ich mal gespannt. Da ist, ja, wie die Quentin Nelson-Verletzung, die von Carson Wentz, wie die ausfällt, das ist essentiell wichtig. Aber am Ende werden sie die Nummer 2 sein. Jetzt stell dir nur mal das vor, Herr Werner. Jetzt kommt raus, dass Carson Wentz, ja, es wird doch so 8 Wochen sein. Er kommt in Woche 8, könnte er zurückkommen. Die Chicago Bears haben ja Andy Dalton. An Nummer 2 haben sie ihren First-Round-Pick, ne? Justin Fields. Und an 3 haben sie ja noch Nick Foles.
Das kannst du nicht machen.
Stell dir mal vor, du holst Nick Foles rein. Ja, und der klaut ihm wieder seinen Job, spielt dann gut und führt sie in den Super Bowl. Also, was machst du, wenn du Carson Wentz bist? Am Ende deiner Karriere hast du 2 Super Bowl-Ringe und beide hat dir Nick Foles geholt.
Ich würde sofort aufhören mit Football. Ich würde komplett meine ganzen Social-Media-Kanäle deaktivieren. Ich würde nie wieder Fernsehen gucken für die nächsten 10 Jahre. Obwohl, die nächsten 10 Jahre würde erstmal, weiß ich nicht, der hat so viel Kohle gemacht, würde mir erstmal eine Insel holen irgendwo in der Nähe, in der Karibik irgendwo und einfach sagen, weißt du was, sollte nicht sein. Es sollte nicht sein.
Oh, shoot. Ja, aber dann pass auf.
Deswegen die Nummer 1, die wir bei den beiden haben, die Tennessee Titans.
Und bei den Tennessee Titans, glaube ich, ist jetzt...
Oh, erzähl mal kurz, es tut mir wirklich leid. Ich muss so pinkeln.
Hast du schon wieder die alte Männerblase mit 31?
Es tut mir leid.
Mach mal fertig, Björn Werner. Also die Nummer 1, dann sowohl für Björn Werner, als auch für mich, die Tennessee Titans. Ich würde jetzt mal behaupten, alle Puzzleteile, die sie brauchen, haben sie am Start. Es ist so. Sie haben Head Coach Mike Vrabel, der das Team am Start hat, den sie lieben. Und übrigens die Titans haben die großen, wichtigen, schwer zu schlagenden Teams alle geschlagen während seiner Amtszeit da. Dann haben sie Derrick Henry, der über 2000 Yards gelaufen ist als 8. Running Back in der NFL-Geschichte. Oh, Alter, ist das laut, ey, die Spülung. So, Derrick Henry, sie haben einen Bomben-Running-Back. Dann haben sie einen A.J. Brown, Raketen-Receiver. Sie haben Corey Davis ja verloren. So, aber und Jonnu Smith, aber gar nicht schlimm. Weil sie haben einen Future Hall of Famer dazu bekommen in Julio Jones. Jetzt hast du A.J. Brown, Julio Jones und Derrick Henry und Tannehill, der ja auch erstklassig funktioniert hat, als sie ihn geholt haben. So, dann haben sie noch Josh Reynolds dazu. Alter Schwede. Also das ist schon...
Taylor Lewan kommt zurück von seiner Achillessehne. Nee, Kreuzbandriss hat er.
Kommt zurück und das heißt... Dann haben sie Roger Saffold, ist auch, spielt Guard. Die haben schon echt eine gute Offensive Line, gute Receiver, Bomben Running Back, guten Quarterback. So, in der Defense, da brauchten sie ein Upgrade. Ist tatsächlich so. Und da bin ich so ein bisschen gespannt, wie diese Defense spielen wird. Weil sie haben Jadeveon Clowney versucht, um ihren Pass-Rush anzuheizen. Hat nicht geklappt. Kein Sack in 8 Spielen. Vic Beasley haben sie auch knapp 10 Millionen bezahlt und nach 5 Spielen gecuttet. So, deshalb sind sie jetzt all in gegangen und haben ja Bud Dupree gesigned, obwohl er sich im Dezember das Kreuzband gerissen hat. 82,5 Millionen. Mit 35 garantiert. Das ist schon ein knuspriger Preis.
Aber pass auf, weißt du, wen die aber bekommen haben? Ich glaube, der ist immer noch so underrated, dieses Free Agent Signing. Der Nico Autry von Indianapolis Colts.
Richtig.
Der, ich weiß gar nicht, warum die Colts, das muss
20 Sacks in den letzten 3 Seasons. Ja,
das muss eine Geldsituation gewesen sein. Aber der macht sich auch, was man alles liest, ne, von den ganzen Beat-Reportern, die da vor Ort sind, in Tennis in Nashville. Und die sagen, er dominiert gerade das Trainingscamp. Er hat viel Football schon gespielt. One-on-Pass-Rush zerstört alle Leute. Und du hast Bud Dupree, der ja, der wurde wieder aktiviert von der PUP-Liste. Ne? Heißt das, das ist schon mal gut, geht in die richtige Richtung, dass man den vielleicht nicht wahrscheinlich, wirst du wahrscheinlich nicht Woche 1 sehen, aber schneller als man denkt. Also die haben halt schon gut investiert.
Aber mach dir nicht Sorgen, dass sie zum Beispiel im Backfield, Janoris Jenkins, 33, ist der Veteran. Dann haben
aber letztes der kann Jahr immer noch bauen.
Second Rounder Christian Fulton. So, alles gut. Dann haben sie in der ersten Runde den Caleb Farley genommen, der aber auch, der hatte schon eine Knie- und zwei Rücken-OPs.
Ja, da sind sehr viele verletzungsanfällige Spieler in der Defense. Also wenn sie alle gesund bleiben, sieht es aber nice aus. Amani Hooker.
Und dann haben sie doch noch Jeffrey Simmons, den haben sie doch vor 2 Jahren gedraftet in der ersten Runde, Defensive Tackle. Der hatte doch auch Aua. Der kommt doch auch zurück und also da ist das Potenzial einfach da, um ganz, ganz weit nach vorne zu kommen. Ich glaube, der X-Faktor wird sicherlich Julio Jones sein, weil was machst du? Wenn du Henry hast, musst du 8 in die Box packen. Aber dann hast du Julio Jones und AJ Brown one-on-one. Kannst du auch nicht machen.
Es ist immer noch so komisch, darüber zu reden, dass die Titans einfach so gut sind gerade, weil wo ich damals aktiv war mit den Colts, haben wir halt diese Division, sind wir die überrannt. Da waren die Tennessee Titans, keine Ahnung, die, weißt du, du hast über die gelacht, wirklich so. Das war richtig, ey, jetzt sind die einfach so dominant und haben so ein Roster zusammengebaut, was echt Spaß macht, deren Offense zuzugucken. Und ich glaube, das wird so ein typisches, deren Offense wird so gut sein, dass sie der Defense oft den Arsch retten werden. Aber hey, das war die AFC South. Jetzt kommen wir zur
South?
NFC South.
Aber bevor wir zur NFC South kommen, atmen wir noch mal kurz durch. So. Also, kommen wir zu der NFC South. So, da müssen wir unten anfangen. Guck mal, fang mal wieder unten an.
Ich fange soll ich direkt wieder rausschießen hier? Also bei mir sind das die Atlanta Falcons. Du, viele Falcons-Fans werden mich nicht mögen. Das ist immer so jede Woche das Team, was ich ganz unten gerankt habe. Kriegen wir einen kleinen Shitstorm? Ist okay, ist nur unsere Meinung, Leute. Was sagen wir immer? Wenn ihr nicht okay mit dieser Meinung seid, holt euch ein Mikrofon, macht einen Podcast und packt es auch raus in die Welt. Dann können wir uns den auch anhören und dann können wir vielleicht euch auch bashen, weil es nicht unsere Meinung ist. Das ist doch geil.
Was ist denn jetzt so?
Das war da nur ein Scherz, Mann. Entspann dich. So, pass auf. Falcons, du verlierst Julio Jones. Einfach ein Leader, du verlierst so ein Target. Aber dafür natürlich haben sie sich Kyle Pitts geholt. Wie komisch bitte sieht denn das aus mit der Nummer auf der Titan-Position, also Single-Digit-Nummer. Das sind ja die 8, hat er. Das sieht so lustig aus, weil es ja eine neue Regel ist. Aber ich weiß nicht, ob Kyle Pitts sofort einen Julio Jones ersetzen kann. Wahrscheinlich schon in der Red Zone wird er einen guten Job machen, aber Julio Jones hat so viel Respekt einfach in der Umkleidekabine, ist dem verloren gegangen. Ne? Und sonst hat sich da eigentlich aber gar nicht viel geändert. Also weiß ich nicht. Du hast Calvin Ridley, ist ein Superstar bei denen. Also, aber die Offensive Line ist eigentlich fast gleich geblieben. Viel hat sich da nicht, weißt du, was ich meine, so geändert in der Offseason. Und letztes Jahr sah es schon nicht gut aus. Sagen wir es mal so, die sahen gut aus, sie konnten bloß nicht finishen. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Spiele sie im 4. Quarter weggeworfen haben? Da erinnere ich mich jetzt gerade dran wieder. Das muss ja so schmerzhaft sein für euch Falcons-Fans da draußen, wenn du jede Woche, die liefern ab 3 Quarter lang und dann verlierst du das Spiel und endest dann die Saison auch einfach letzter in der Division. Also 4-12 waren sie. Und weißt du was, ich denke nicht, dass es besser sein wird dieses Jahr. Deswegen habe ich die Noten gerankt. Defense, Dante Fowler Jr. fände ich gut, aber ich glaube, er kann nicht dieser Nummer 1 Pass-Rusher sein. Der braucht immer sozusagen einen anderen auf der anderen Seite. Also er war sehr erfolgreich bei den Rams, weil er Aaron Donald hatte. Da sieht jeder Pass-Rusher gut aus. Du hast AJ Terrell aus Clemson. Die Defense ist nicht, das muss wieder die Offense richten, Punkte zu scoren. Matt Ryan ist gut genug, das zu machen, hat auch seine Waffen. Aber was mit der Defense? Sie muss endlich mal besser werden und auch der Offense mal den Arsch retten können. Und das war leider nicht da. Seit langem.
Was soll ich dir sagen, Herr Werner? Ich gehe mit dir. Letztes Team in der NFC South. Weil da ist einfach, die sind im Rebuild-Mode und ich sag mal so, Ryan, Matty Ice ist jetzt sozusagen auf seinem letzten Hooray unterwegs. Mit einem neuen GM, neuen Head Coach, ohne Julio, eine Defense, die eine harte Zeit hatte, wird das echt schwer. Ich sehe es wird eng zwischen den Falcons und dem Team, was ich ranked auf Nummer 3 habe. Und das sind die Carolina Panthers.
Die habe ich auch auf Nummer 3.
Die sind auch im Rebuilding Process. Ist so, wie es ist. Seit der neue Owner da ist, geht da aber ein bisschen was ab, würde ich sagen. Ne? Erstmal.
Richtig geil. Also die
Cam Newton, tschö mödö. Dann kam Teddy B, haben sie richtig bezahlt. Sie sind ihn auch losgeworden. Und jetzt haben sie Sam Darnold. So, der jetzt, der kam aus New York und sagen muss, den fand ich nie ganz so schlecht. Ich glaube, der hatte bei den Jets nie das, was er gebraucht hat. Was er jetzt bei den Panthers hat, ist natürlich Running Back Christian McCaffrey, der zurückkommt. So, das hilft. So, der hat eine Defense mit Brian Burns, Jeremy Chin, der auch fast Defensive Rookie of the Year gewonnen hätte. So, und das klingt so, als würde der Rebuild in die richtige Richtung gehen. Ne? So, Darnold hat Robbie Anderson. Das war ja auch sein Favorite Target damals bei den Jets. Das heißt, die kennen sich. Dann DJ Moore. So, Terrace Marshall, früher mal bei Seattle. David Moore. Das ist jetzt nicht Top of the Pops, aber das wird gut genug sein, gerade weil sie ja in McCaffrey einen der Top 3 Running Backs der NFL haben. Der war jetzt auch ein Jahr raus. Bin ich aber gespannt. Aber ich glaube, dass der junge Darnold, der ist ja immer noch jung, ne? Ich habe das Gefühl, der ist schon 100 Jahre da. Der hat genug gespielt und hat genug harte Rodeos geritten, um tatsächlich den Rebuild einzuleiten. So, und in der Defense, da haben sie ja J.C. Horn gedraftet. Das war dein Nummer 1 Corner, ne?
Wer?
J.C. Horn?
Ja.
Ja, meiner war ja Patrick Surtain. Der hatte einen Pick 6, glaube ich sogar. In der Preseason. Nichtsdestotrotz, wichtig ist, dass Chin am Start ist und Brian Burns, der Defensive End, in den ersten zwei Saisons 16,5 Sacks, ist nicht so schlecht. Dann haben sie ja noch Hassan Reddick geholt von Arizona, der 12,5 Sacks hatte und den sie aber da nicht bezahlen wollten. So, dann haben sie noch Jeter Gross-Matos, der war doch auch im Draft letztes Jahr von Penn State, gar nicht so schlecht. Aber sie haben, glaube ich, noch nicht das, um in die Playoffs weiter vorzustoßen, würde ich jetzt sagen. Und alles dreht sich natürlich, kommt McCaffrey stark zurück oder nicht?
Ich denke schon. Und ich glaube auch, dass als Panthers-Fan ist das schon echt aufregend, was sie da gerade bauen. Du siehst, das ist eine junge Defense, die war auch echt nicht schlecht letztes Jahr. Du siehst jetzt mit Sam Darnold, er hat ja das erste Preseason-Spiel nicht gespielt, und PJ Walker, der Journeyman PJ Walker, hatte gespielt. Wenn Christian McCaffrey gesund ist, denke ich, das wird sehr, sehr aufregend für diese Offense. Ich glaube, die Defense wird weiterhin abliefern. Brian Burns, Florida State-Typ, mega Pass-Rusher, Junge. Ich glaube, Derrick Brown wird ein bisschen mehr machen dieses Jahr. Du hast eigentlich alles gesagt, mir ist da noch was eingefallen und ein kleiner Programmtipp hier. Auf YouTube, hast du das gesehen, haben die Carolina Panthers als erstes NFL-Team so ein deutsches Video hochgeladen für die deutsche Fanbase. So hast du ein NFL-Team noch nie erlebt. Deutsche NFL-Doku Carolina Panthers.
Achso, doch, das habe ich gesehen.
Da haben die eine deutsche sozusagen Stimme drauf. Eine neue deutsche Stimme. Eine deutsche Stimme sozusagen drüben, haben es auf ihren offiziellen Kanal gepostet, auf YouTube.
Habe ich gesehen.
Wie der Preseason, ja.
Und es hat mich genervt, dass eine deutsche Stimme drauf ist.
Ich weiß, weil du aber, das ist halt das Ding, weil das ist...
Ich will das Original.
Ich guck auch alles, also was mich am meisten nervt, ist halt deutsche so Spielfilme, die synchronisiert, also ich kann sowas halt nicht gucken. Weil ich halt gewohnt bin, die richtigen, weißt du, so Englisch und dann die richtigen Stimmen von den ganzen Schauspielern zu hören. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, da sind trotzdem viele Leute da draußen. Erstens ist das eine schöne Geste für die deutschen Football-Fans, finde ich. Schöner Move. Und du darfst nicht vergessen, dass nicht jeder diese ganze Terminologie, vor allem behind the scenes geht es ja im Draft-Prozess, da werden ja so viele Sachen gedroppt, was halt viele noch nicht wissen, was das alles bedeutet in Englisch, und deswegen finde ich es ganz geil.
Ja, wir sollten uns nicht beklagen, dass jetzt Footage von NFL-Teams jetzt tatsächlich auf Deutsch geliefert wird. Das ist schon nicht schlecht. Aber dann liefer mir doch mal deine Nummer 2 in der NFC South. So.
NFC South, meine Nummer 2 sind die New Orleans Saints. Sie werden gut genug sein, weil sie immer noch eine brutal gute Defense haben. Taysom Hill und Jameis Winston. Ich bin echt gespannt, wer der Starting Quarterback sein wird. Die hatten kein gutes Outing hier in der ersten Preseason. Die hatten alle insgesamt, die ganze Offense, 6 Turnovers. Sean Payton ist schon voll abgenervt gefühlt, wenn die irgendwie fragen, wer wird der Starting Quarterback sein. Will gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, die wissen es selber nicht. Also wirklich, die wissen es wirklich selber nicht, wer gerade der Starting Quarterback ist, weil beide sind so unterschiedlicher, können die beiden ja gar nicht sein.
Ich hab mir die langen Highlights angeguckt und ich fand Jameis Winston tatsächlich besser.
Das sagen die Leute da draußen auch. Aber ich bin mal gespannt. Das wäre...
Die Interception war nicht seine Schuld. War getippt.
Zurückzukommen aber, ich denke trotzdem, dass die viele Spiele gewinnen werden, weil einfach Sean Payton das Ding halt schon seit Jahren da übernommen hat und einfach er seinen Rhythmus hat und das Core-Talent in diesem Team, vor allem in der Defense, ist verdammt gut. Und die werden diese Offense sehr, sehr gut unterstützen. Du hast eine sehr, sehr starke Offensive Line. Also du hast immer noch Alvin Kamara. Michael Thomas, darüber haben wir gar nicht gesprochen, glaube ich. Was ist los mit Michael Thomas? Der hat gar keinen Bock mehr da zu sein, glaube ich. Hast du das mitbekommen? Das war ja so, dass er irgendwie der hat ja jetzt eine OP bekommen oder soll sie bekommen? Und dann war es irgendwie letztes Jahr, haben die Saints ihnen gesagt, ey, mach mal keine OP, das ist das letzte Jahr von Drew Brees, du musst spielen. Und jetzt war es irgendwie so, keine Ahnung, hat sich so nach hinten verzögert, ne? Und jetzt haben die gesagt, nee, jetzt sollst du eine OP machen. Also er soll angeblich so sauer sein, dass er halt irgendwie 3 Monate nicht auf die Anrufe von den Saints irgendwie geantwortet hat. Und dann kam ja irgendwie auch wieder generell die ganzen Gerüchte, aber ich glaube, er hat auch sowas getweetet, sowas ein bisschen so ein Indikator war. Also bin gespannt, ob Michael Thomas überhaupt da sein wird dieses Jahr generell irgendwann. Oder ob der irgendwann, weißt du? Also sehr interessant. Aber die verlieren auf jeden Fall ihre Nummer 1.
Das was ich gehört habe, war, dass er ist wieder in wie hat man das? In Good Grace mit Sean Payton, der jetzt sagt, oh ja, wir hoffen, dass er demnächst zurückkommt. Bullshit. Und bla bla bla.
Bullshit.
Das ist das, was nach außen ist, ne?
Wirklich, das ist, du, nein, sowas kannst du nicht so schnell fixen. Das geht, nein. Außer, das was alles halt, weiß ich nicht. Ich nehme es zurück, ich habe keine Ahnung, ich bin nicht da. Aber wenn es wirklich stimmen sollte, weil man muss ja auch davon ausgehen, dass die erste Situation, was alles berichtet wurde, auch falsch sein kann, nicht nur die zweite.
Ja, und deswegen, die werden natürlich erzählen, dass alles Jupti ist, weil wenn sie ihn traden, zum Beispiel nach Philadelphia oder so, dann wollen sie auch noch was für ihn haben.
Auf jeden Fall sind die immer noch loaded mit Talent. Du hast natürlich keinen Drew Brees mehr. Aber sie werden noch stark sein. Ich glaube, die sind immer noch ein Playoff-Contender. Für mich sind sie kein Super Bowl-Contender mehr. Mit den Quarterbacks, die da sind. Und auch in der Division, haben wir ja selber gesehen, ist ein anderes Team da, die Division direkt in einem Jahr übernommen hat. Oder direkt die ganze NFL. Und ich glaube, die werden nicht aufhören, dominant zu sein. Die werden nur noch besser. Hast du noch was von den Saints?
Ja, ich...
Wer wird denn Starting Quarterback? Denkst du, Jameis Winston wird Starting Quarterback?
Jameis Winston, ja. Ich glaube, dass der auch in Kombination mit Alvin Kamara und Latavius Murray einfach... Weißt du, du wirst ein gutes Laufspiel und Kurzpassspiel haben. Latavius Murray, eher der Slayer, der Hammer, und Kamara, der Blitz. Und ich glaube, dazu passt einfach... auch die Erfahrung von Jameis Winston, du kannst ja sagen, was du willst, aber wie gesagt, das Jahr davor, 5000 Yards, über 30 Touchdowns, ja, ich weiß, er hat auch 30 Interceptions geworfen, aber dass der Junge den Ball werfen kann, das hat er bewiesen in der NFL. So, seine Fehler ausmerzen, jetzt kannst du sagen, er hat eine Interception geworfen, ich habe sie gesehen, war nicht seine Schuld, ich fand ihn besser. Wenn er Michael Thomas haben sollte, hat er Thomas, Traquan Smith, Callaway und Deontay Harris. Das ist eine gute Offensive Line. Defense ist immer noch stout, auch wenn sie, wie heißen den noch, den haben noch einen verloren, der in seinem letzten Jahr sozusagen im Contract hier richtig, richtig geliefert hat. Wie heißt denn der Große noch? Oh, Trey Hendrickson. So, aber den werden sie ersetzen können. Sie haben, glaube ich, Passagnon von den Chiefs geholt. So, sie haben gute Linebacker. Also die werden schon okay sein. Ich glaube, aber wenn du einen Hall of Fame Quarterback verlierst, dann geht es eigentlich erstmal gen Süden. Aber es wird immer noch genug sein, um die Nummer 2 in dieser Division zu haben. Und wo wir dann bei der Nummer 1 sind, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn du ein Team hast, was alle 22 Starter zurückbringt und du den GOAT als Quarterback hast und alle happy sind und wirklich Leute sagen, hey, mir geht's nicht um Geld, du kriegst alle wieder unter einen Deckel, ne? Obwohl der Salary Cap die Nummern runtergeht. Das heißt, der Brady-Faktor, der kickt rein. So, und wir können jetzt darüber sprechen, wen sie haben auf Running Back und bla bla bla. Guck mal, Fournette ist zurück, sie haben immer noch den anderen Running Back, wie heißt der denn noch gerade?
Ronald Jones.
Und dann haben sie ja noch den kleinen Giovanni Bernard dazu geholt, der ist so ein Typ wie, wie heißt der denn noch? James White, den Brady bei den Patriots hatte. Weil er liebt es ja, den Ball zu Running Back zu werfen, und das ist jetzt nicht Leonard Fournettes Forte, aber seitdem in der Saison dann irgendwann hatten sie ja die waren ja 7-5 und dann haben sie gesagt, okay, wir laufen den Ball mehr, double tight, und auf einmal sind sie explodiert. Und ich glaube, die haben sich jetzt voll und ganz auf Brady eingelassen. Byron Leftwich, der Offense-Koordinator, der kriegt meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Credit in dem Ganzen. So, weil der ist derjenige, der nämlich Brady auch handeln muss, Play-Calling und so weiter und so fort. So, und defensiv, ey, scheiße, guck dir mal bitte an, was die mit Mahomes gemacht haben. Und die haben alle zurück. Alle zurück, Todd Bowles. Und ich sag dir eins, das junge Backfield wird nur noch besser. Denk mal, Carlton Davis mit seinen 4 Interceptions, Antoine Winfield, dann Devin White und Levante David, shit, Alter. So, deshalb sagt er auch Arians, ey, we going for 2. Und der meint damit nicht Point after Touchdown, sondern er meint zweiter Bowl. So, und ich sehe es auch. Das ist, wie es ist.
Jetzt, wenn man wieder wirklich darüber nachdenkt, was letztes Jahr passiert ist, dass einfach das Team neu zusammengestellt wurde, gefühlt, also mit den Hauptakteuren, ne? Neuer Head Coach, du hast Tom Brady, und die gewinnen einfach eiskalt den Super Bowl und es kommen alle zurück, wie du es gerade gesagt hast, und sind nur noch besser dadurch geworden, weil diese Teamchemie, was sie haben, da ist kein so, wie soll man das sagen, so Eifersucht da. Da ist keine Eifersucht da zu einem anderen. Die haben alle ihre Rolle akzeptiert, und da sind echt große Spieler in diesem Team, und die haben aber ihre Rolle akzeptiert und sagen, weißt du was, wir schreiben jetzt Geschichte, holen uns gleich nochmal einen hinterher, und Tom Brady wird nochmal seinen Status noch weiter ausbauen, dass gar keiner mehr irgendwann mal rankommt. Es ist unfassbar.
Das ist ein guter Punkt, was du gesagt hast, dass sie ihre Rolle akzeptiert haben, weil das war am Anfang nicht so. Kannst du dich erinnern, da war doch das Spiel, wo Leonard Fournette, ich glaube, gegen Minnesota in der Mitte der Saison, war er nicht mal active. Der war ja am Anfang gar kein
Beef.
Faktor.
Ja, da war Beef.
Da war Beef, und dann hat Bruce Arians gesagt, hey, du, sollen wir dich entlassen? Willst du gehen?
Und das macht Bruce Arians. Ich sag, dass der nicht schon früher eigentlich, er war ja immer ein Koordinator, glaube ich. Er hat sehr spät erst sein Headcoaching-Gig bekommen. Und das haben die auch immer bei den Colts gesagt. Ich kam mir das Jahr danach dorthin, wo er übernommen hatte für Chuck Pagano, der Krebs bekämpft hatte in dem Jahr. Also sozusagen, wo Andrew Luck gedraftet wurde, das Jahr davor. Und alle lieben Bruce Arians. Immer noch. Alle haben gesagt, Bruce Arians ist der beste Coach. Weil der halt so Real Talk macht. Der sagt ganz ehrlich, ey, shit, so ist das Business.
Entweder sag Bescheid.
You're all in oder du bist all out, ey.
Und danach, mit der Tasche. Und danach war er in. Und guck mal, was dann passiert ist. Und wenn du dir die NFC South mal anguckst, Drew Brees ist weg. Hall of Fame Quarterback ist weg. Das heißt, in der größte Rivale in der Division, massiv geschwächt, ist nicht mehr der gleiche. Carolina, Rebuilding Mode. Atlanta, die haben so noch Matt Ryan, aber da ist auch fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Das heißt, die Division sollten sie, ich will nicht sagen locker, aber leicht und flockig gewinnen.
Die einzige Konkurrentin in der NFC, meiner Meinung nach, ist Packers. Und da siehst du ja selber, Packers, was da abgeht. Aber sonst einfach Talent, Chemie, Coaching. Also an alle Zuschauer oder Zuhörer und Zuhörerinnen.
Zuhörerinnen.
Falls ihr neu seid und ihr seid neu beim Football und ihr habt noch kein Team, ich gebe euch mal einen Tipp. Nimm die Tampa Bay Buccaneers. Das kann das neue Team werden. Damit sieht er cool aus. Und alle Bandwagon-Fans, let's jump on the bandwagon von den Buccaneers.
Nimm einfach die Raiders. Bei denen bleibe ich immer. Das ist egal. Und die Brownies. Aber das war es mit der AFC und der NFC South.
Kassim hat schon geschrieben. Ey, sag Bescheid, wenn ich rüberkommen darf.
Oh, wenn er wieder in den Westflügel rein darf. Hast du eigentlich eine Rolltreppe rüber oder muss er mit dem Hubschrauber?
Der macht mit seinem...
fährt mit dem Golfkart.
Lass es beenden hier.
Nächste Woche...
eine schöne Folge. Ich hoffe, wir haben keine Tonprobleme.
Haben wir nicht. Nächste Woche kommen die letzten beiden Divisionen, nämlich die AFC und die NFC West. Das sind stramme Divisionen sind dabei. Boah. Alter Schwede, die werden schwer, aber da freue ich mich drauf. Und in der Zwischenzeit werden wir ja dann auch noch ein Preseason-Spiel haben. Das heißt, es wird wieder massig zu besprechen geben, Herr Werner.
Noch zwei Montagsfolgen und dann fängt die Saison an und wir sind back in unserem Rhythmus mit dem Football-Hangover-Montag und dem Scouting-Reporter-Friday.
Sehr richtig, sehr richtig. Also gönnt euch diese Folge. Ihr seid ja mitten gerade drin im Auto. Alleine mit dem Kopfhörer auf der Couch, wo immer ihr seid. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Nächste Woche gönnt euch wieder, wenn ihr unseren Podcast mögt. Erzählt doch mal einem Freund, einer Freundin, Papa, Mama davon. Lasst ein Abo da. So, und seid nett. Und folgt Football Bromance auch gern in den sozialen Netzwerken, so wie Björn Werner und mir, Patrick Isume. Insofern, Herr Werner, es war mir ein Gedicht. Noch irgendwelche physikalischen letzten Worte?
Ja, tschüss.